Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa, erklär mal Börse. Mein Name ist Charlene Parus.
Und mein Name ist Carsten Müller. Ich bin Finanzjournalist und der Papa von Charlene.
Und aus diesem Grund treffen wir uns jede Woche im Podcast, um über die aktuelle Finanz- und Wirtschaftssituation zu sprechen. Und als allererstes muss ich einmal ein riesengroßes Sorry an euch geben. Wir haben letzte Woche ein bisschen geschludert und unsere Podcast-Folge ausfallen lassen. Wir brauchten nämlich eine kleine kreative Pause, die wir uns auch genommen haben und sind darum heute aber auch umso fitter wieder zurück für euch. So, genau. Und darum, lass uns doch als allererstes mit einer kurzen Markteinschätzung starten. Die letzten zwei Wochen, wie sind die denn so gelaufen an der Börse?
Ja, ich würde mal sagen, ganz super. Also wir hatten ja vor 2,5 Wochen die Nachricht schlechthin, dass hier die BioNTech, die zusammen mit Pfizer an einem Corona-Impfstoff forscht, halt ganz starke Studienergebnisse veröffentlichte mit einer Wirksamkeit von über 90% und dass man jetzt schon den Zulassungsantrag dann entsprechend einreicht. Und das elektrisierte die Börsianer eben ungemein, weil man natürlich vorher zwar immer wieder Nachrichten bekam, welche Studien jetzt in welche Phase eingetreten sind, aber dass man womöglich noch in diesem Jahr einen Impfstoff zugelassen bekommt, das hatten halt die wenigsten auf dem Zettel. Und es gab zusätzlich noch weitere positive Nachrichten aus der Ecke und das insgesamt ergab eben eine Gemengelage, wo letzten Endes auch eigentlich alle Schleusen geöffnet wurden und die Leute haben ganz verrückt gekauft, sag ich mal. Mhm. Und die Indizes und Einzelaktien kräftig nach oben gestoßen. Also insgesamt waren die letzten zwei Wochen von aktienmarkttechnischen Gesamtbild her halt wirklich sehr hervorragend.
Okay, und wenn ich mal so einen Blick auf den Kalender werfe, ist das Jahr doch schon relativ weit fortgeschritten. Wir haben jetzt Ende November, das heißt, so langsam sollte doch die Jahresendrallye starten, oder?
Ja, also in dieser Woche erwarte ich jetzt natürlich nicht mehr so viel, weil am Donnerstag ist ja in den USA Thanksgiving und die meisten Marktteilnehmer nehmen sich dann halt auch den Freitag frei. Also das Handelsvolumen ist an diesem beiden Tagen, beziehungsweise am Donnerstag ist ja die Wall Street geschlossen und am Freitag sozusagen nur ein halber Tag Handel, ist traditionell dann halt wirklich nicht viel los. Also da werden jetzt keine Weichen gestellt. Und das sieht man eigentlich auch am DAX, der jetzt so gerade so ein bisschen an seinen bisherigen Hochs hängt, so im Bereich so knapp unter 13.300 Punkten. Aber natürlich hoffen alle, dass wenn die Wall Street in der nächsten Woche wieder in den Handel richtig einsteigt, dass wir da endlich diesen Ausbruch nach oben bekommen. Jetzt mal gesprochen vom DAX, von der DAX-Seite her, weil das natürlich sicherlich unsere Zuhörer am meisten interessiert. Ich weiß nicht, wie weit es gehen kann in der Jahresendrallye. Also erstmal, ich glaube schon, dass es eine geben wird. Wie weit diese gehen kann, das muss man sicherlich abwarten. Also der eine oder andere Analyst hat hier schon Spekulationen, vielleicht dann doch bei 14.000 Punkten. Lasse ich einfach mal so stehen. Letzten Endes glaube ich, dass wir, wenn man jetzt mal mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten sollte, eine höhere Chance haben, dass wir, wie gesagt, nach oben ausbrechen und dann die letzten, ernsthaften drei Handelswochen noch mal so eine richtige kleine, knackige Weihnachtsrallye bekommen. Und diese Chance halte ich eigentlich für höher, als dass wir jetzt hier vielleicht an dieser Stelle noch mal kehrt machen und noch mal runterplumpsen. Wobei ich auch gleich sagen muss, selbst wenn es jetzt doch wieder erwarten eine Korrektur kommt, dann ist auch das nur eine Zwischenkorrektur und nur ein Vorgeplänkel dessen, was wir eigentlich alle für 2021 erwarten, nämlich, dass die Restriktionen fallen, weil es Impfstoffe ausreichend gibt, dass wichtige Wirtschaftszweige wieder langsam ins Laufen kommen, dass das Konsumklima sich wieder verbessert, dass insgesamt die Wirtschaftsprognosen, die ja von einem richtig starken Rebound im kommenden Jahr ausgehen, sich auch bewahrheiten. Und die Börse, haben wir ja auch an dieser Stelle immer schon wieder erzählt, antizipiert zukünftige Entwicklungen. Das heißt, sie läuft den realen Entwicklungen meistens so ein halbes bis dreiviertel Jahr vor. Und da kann man sich jetzt ausrechnen, wenn wir jetzt in 6 Monaten, in 9 Monaten, in 12 Monaten wieder auf halbwegs vernünftige Levels kommen, was die Wirtschaftsaktivitäten angeht, dann wird das jetzt in den Kursen eingepreist. Und das ist eigentlich dann sozusagen die Zutat, die wichtigste Zutat für die Jahresendrallye, die dann meines Erachtens auch in das neue Jahr hineingehen wird.
Okay, ich möchte heute ganz gerne nochmal über einen unserer Lieblingswerte quatschen. Den hatten wir jetzt tatsächlich längere Zeit nicht mehr. Ich rede von Tesla, wer soll es auch sonst sein? Und zwar sind die ja damals nach dem Aktiensplit ziemlich in den Keller gegangen. Doch jetzt gibt es da ziemlich große Neuigkeiten. Erzähl doch mal, welche das sind.
Ja, also die wichtigste Neuigkeit, das haben wir ja hier auch an dieser Stelle schon diskutiert, wie du erinnerst dich vielleicht, kommt Tesla in den S&P 500? Ja, nein, vielleicht. Der erste Anlauf dazu, da ist man ja bei diesem Kollegium oder bei dieser Runde von Leuten, die das bestimmen, abgeblitzt. Aber sozusagen als verfrühtes Weihnachtsgeschenk gab es jetzt vor wenigen Tagen halt die Bestätigung, ja, doch, sie werden im Dezember, ich glaube, der 21. Dezember ist es, werden sie dann in den wichtigsten marktbreiten Index in den USA aufgenommen. Und das hat letzten Endes auch wieder so eine Schleuse geöffnet. Also wir hatten vorher, tänzelten wir ja alle so, oder tänzelte ja der Kurs so vor seiner Widerstandszone im Bereich von 450, 460 Dollar herum, mit der Bekanntgabe, dass man in den Index reinkommt, durchbrach die Aktie diese Widerstandszone und notierte jetzt am Mittwoch, also bevor dann Thanksgiving anfing, bei dem neuen Rekordkurs von, glaube ich, $574. Also das ist wirklich ein richtig großer Schluck aus der Pulle gewesen, aber auch, auch zu Recht, denn es ist ja nicht nur letzten Endes die Neuaufnahme in den Index. Die ist ganz wichtig, weil jetzt müssen nämlich viele institutionelle Investoren, die den Index entweder als Benchmark haben oder ihn sogar nachbilden in Form von Fonds oder Zertifikaten, müssen jetzt Tesla auch mit in ihre Depots nehmen. Das erhöht also die Nachfrage entsprechend. Und da warten die wenigsten Marktteilnehmer warten darauf, dass sozusagen die Einbeziehung in den Index erfolgt, sondern es wird schon vorher gekauft. Und deswegen auch diese aktuelle Rallye. Aber hinzu kommt natürlich auch, dass es immer mehr Analysten gibt, die, ja, ich würde mal sagen, unserer These, die wir ja auch hier im Podcast schon das eine oder andere Mal diskutiert haben, endlich mal aufgreifen, nämlich, dass Tesla weit mehr ist als nur ein einfacher Elektroautohersteller, sondern dass der Elon Musk wirklich viel dafür tut, Tesla zu einer breit aufgestellten Lifestyle-Marke zu machen. Also nicht nur Autos, sondern er gibt ja jetzt besonders viel Gas auch im Bereich Raumfahrt. Er hat, glaube ich, inzwischen 800 Satelliten nach oben schießen lassen und ist jetzt, natürlich rechnen alle damit, dass spätestens im kommenden Jahr Tesla sagt oder die entsprechend operative Tochter sagt, okay, wir bieten jetzt international, global Internet, Satelliten über Satelliten an und gehen damit in Konkurrenz
zu Google, ne?
Nicht nur zu Google, sondern vor allen Dingen gegenüber den etablierten Telekom-Konzernen, sei es eine Vodafone, sei es eine Telekom, sei es British Telekom, was man sich so vorstellen kann. Wir reden ja hier wirklich dann von globalen Zusammenhängen. inwieweit er so in den Industrienationen, die ja jetzt momentan auch die Stammmärkte der etablierten Telekomfirmen sind, einbrechen kann, das muss man sicherlich abwarten. Aber ein globales Satellitennetz würde natürlich Gegenden auch abdecken, die heutzutage noch komplett unterversorgt sind. Und wenn man sich dann mal die Dimensionen anlegt, also nehmen wir mal einfach Afrika. Wenn Afrika flächendeckend mit Internet versorgt werden kann, dann haben wir hier den schon beginnenden Boom. Also viele Afrikaner machen ja quasi zum Beispiel ihre Finanzgeschäfte meistens zwischen alle über Smartphone eigentlich nur noch. Also so diese ganz klassische mit Filialen etc., wie wir das kennen, das gibt's ja gar nicht. Die haben ja diesen Zwischenschritt eigentlich übersprungen. Aber die Anbieter von solchen Diensten, die haben halt immer wieder trotzdem damit Probleme gehabt, weil eben die Internetabdeckung da nicht so toll ist. Das könnte es damit auch einen Quantensprung an solchen Angeboten geben. Andere Regionen, Asien, Indien, was auch immer, kann man sich alles vorstellen. Also das ist schon.
Da möchte ich mal ganz kurz noch ergänzen, weil ich habe nämlich auch mal einen Bericht darüber tatsächlich gesehen. Da würde ja Tesla oder SpaceX, werden sollte, in direkte Konkurrenz von Facebook und zu Google gehen, weil die sind aktuell ja dabei, mit Ballons in solche Regionen, wie du gerade sie nanntest, in die Internet. Ja. Branche, in die Internetverbreitung zu gehen. So.
Ja, ja, und da wird es dann halt wirklich spannend, welche Technik sich am Ende durchsetzen wird. Aber das ist eigentlich auch für Börsianer und für Anleger halt das Spannende. Welche Technologie setzt sich am Ende durch? Wir sagen ja immer, gerade bei neuen Technologien, wo es auch unterschiedliche Herangehensweisen gibt, möglichst erstmal zum Anfang breit aufstellen. Und dann einfach mal zuschauen, wer kann sich dann am Ende in die Spitzengruppe oder absetzen oder von der Spitzengruppe auch absetzen. Und da gibt man dann quasi so sein ganzes Kapital dann mit rein. Es werden sicherlich ein paar spannende Jahre auch in diesem Bereich jetzt werden.
Jetzt sagtest du Tesla auf Rekordhoch mal wieder durch den S&P 500, durch die Aufnahme. Wie lange kann sich denn so ein Peak halten? Meinst du, das geht wieder nach unten oder meinst du, das geht nochmal nach oben?
Ja, also Zwischenkorrekturen sind natürlich immer wieder möglich und müssen auch sein, damit nämlich die Anleger, die bisher sich nicht getraut haben, einzusteigen, dann vielleicht doch mal die Gelegenheit nutzen können. Wir haben auch bei Börse Global, haben wir immer mal wieder Tesla auch darauf abgeklopft, was ist denn da möglich? Allein schon aus dem Geschäft mit den Elektroautos. Und wir sind da jetzt umgerechnet eigentlich dann irgendwann mal zu Kurszielen gekommen von, ich sag mal so, jetzt umgerechnet $1,000. Das wäre jetzt so auch weiterhin meine Langfristprognose. Langfrist heißt, hierbei würde ich jetzt mal sagen, in den nächsten 5 Jahren, konservativ geschätzt. Ich glaube, Tesla hätte durchaus das Zeug, das auch in früheren Abständen zu schaffen. Aber wie gesagt, es ist halt Spekulation. Also das heißt, das, was wir jetzt erleben, ist, glaube ich, meines Erachtens noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. Wie gesagt, es muss Zwischenkorrekturen geben. Aber die sind eigentlich dann immer wieder nur Chancen, um entweder bestehende Positionen auszubauen oder eben neu einzusteigen.
Wenn es Tesla doch gerade so gut geht, wie geht es denn dann den anderen E-Mobility-Herstellern?
Ja, denen geht es letzten Endes auch ganz gut. Also wir hatten ja an dieser Stelle hier auch schon zum Beispiel die chinesische NIO empfohlen, die ist auch in den letzten Wochen geboomt ohne Ende. Freut natürlich unser Wikifolio, was wir da haben. Und es ist schon beachtlich, welche Dynamik eigentlich in diesem Bereich entsteht, ohne dass ich eigentlich, und das ist jetzt mein momentan einziger Kritikpunkt, ohne dass ich eigentlich an den Rahmenbedingungen wesentlich etwas verbessert hätte. Denn wir haben immer noch das Problem, dass zum Beispiel die Ladekapazitäten fehlen. die öffentlichen Ladekapazitäten, zumindest in vielen Ländern, noch sehr rudimentär erst ausgebildet sind. Aber wir haben natürlich auch insbesondere China, wo alles dafür getan wird, hier entsprechend das Momentum hochzuhalten. Und das spiegelt sich halt auch in der Fantasie der Anleger und dann mit entsprechend mit in den Kursen wieder. Was wir jetzt eigentlich machen, ist ein bisschen uns von diesen Highflyern wegzuorientieren hin zu, ich sag mal so, der zweiten Reihe. Und zwar zweite Reihe in dem Sinne, dass man guckt, welche Unternehmen sind denn auch noch in der Elektromobilität oder ganz generell in der, wie ich es mal schön formuliere, New Mobility engagiert. Und wir hatten ja in unserer letzten Ausgabe von Future Money, hatten wir uns den Bereich Wasserstoff- und Brennstoffzellen angenommen. In der ganz neuen Ausgabe geht es halt um die Werte, die eher so im Zuliefererbereich tätig sind. Und ohne jetzt ganz ins Detail gehen zu wollen, habe ich eigentlich aus diesem Bereich, aus diesem Universum, was uns da angeboten wird, zwei Favoriten rausgesucht. Das eine ist Garmin, das wird sicherlich der eine oder andere auch kennen, ne? Die machen ja die.
Ist Garmin nicht ein Apple-Händler auch? Ich kenne nur Garmin als Elektrohersteller.
Also ich weiß nicht, ob die auch Apple machen, aber auf jeden Fall machen die Navigationsgeräte fürs Auto, ne?
Ja, okay, doch dann ist es der gleiche, genau. Glaube ich.
Und wobei man sicherlich auch zu Recht sagen muss, es ist halt kein, wie soll man mal so schön, Pure Play. Also, dass sie nur jetzt halt für Mobility im engeren Sinne arbeiten oder zuliefern. Die haben auch ganz andere spannende Aktivitäten, die sogar ganz, die deutlich größer sind als das klassische Navigationsgeschäft im Auto, denn sie sind sehr stark zum Beispiel im Marinebereich, im Bereich Outdoor und im Bereich Fitness. Und das sind eigentlich jetzt drei Sachen, die auch durch die Corona-Pandemie interessanterweise deutliche Schübe bekommen haben. Also geht darum zum Beispiel irgendwelche Aufzeichnungs- oder Fitnessuhren, wenn man durch den Wald alleine joggt oder mit seinem Boot irgendwo draußen alleine rumschippert, also für die, die dann ein bisschen mehr Geld auf dem Konto haben. Auf jeden Fall kann Garmin da in diesem Bereich richtig gut sich präsentieren. Das haben auch die letzten Quartalszahlen gezeigt. Ja, den zweiten Wert, den ich super interessant finde, ist BorgWarner. Das ist ein amerikanischer Automobilzulieferer. Eigentlich so wirklich ganz klassisches Brot- und Buttergeschäft im Automobilzuliefererbereich. Die liefern halt Motoren, Motorenteile und alle möglichen Bestandteile und Systeme für den sogenannten Antriebsstrang. Das Interessante an BorgWarner, wie ich finde, ist, die kommen ganz klassisch aus dem Bereich Verbrennungsmotoren. Da sind sie auch immer noch tätig. Aber sie haben sich halt schon vor Jahren eigentlich auch in diesen Bereichen Hybridtechnologie und letzten Endes auch Elektromobilität positioniert und haben in beiden Bereichen halt inzwischen eine sehr breite Produktpalette. Und das finde ich eigentlich sehr sympathisch, weil zum Beispiel viele Automobilzulieferer, die knabbern ja noch, also zum Beispiel deutsche Automobilzulieferer, die knabbern ja immer noch so ein bisschen daran, dass sie gerade in dieser Umstellungsphase sind, dass sie jetzt also alles mit Elektro erstmal so reinnehmen müssen und Erfahrungen sammeln müssen. Und BorgWarner hat da nach meinem Dafürhalten da so einen gewissen Vorsprung. Und deswegen glaube ich, dass die auch insgesamt von einer Markterholung im Automobilsektor überproportional profitieren könnten. Und deswegen stehen sie halt jetzt ganz frisch auf meiner Kaufliste.
Du hast ja eingangs in deiner Markteinschätzung schon mal die Corona-Impfstofffirmen genannt, wie zum Beispiel Pfizer, BioNTech, Moderna und wie sie nicht alle heißen. Es wird ja wahrscheinlich dieses Jahr noch mit einem Impfstoff gerechnet. Was würde das denn mit diesen Firmen, mit diesen Werten machen?
Ja, spannende Frage, ne? Also wir haben, wie gesagt, immer mehr Firmen, die dieses Impfstoffwettrennen mitgemacht haben, kommen über die Ziellinie, beziehungsweise sind der Ziellinie sehr nah. Ziellinie meine ich damit, dass sie einen Zulassungsantrag stellen können, wobei ich davon ausgehe, dass eigentlich vorerst erstmal alle Zulassungsanträge auch tatsächlich dann genehmigt werden. Das heißt, wir werden Ende diesen Jahres oder im nächsten Jahr werden wir gleich verschiedene Impfstoffe haben nach verschiedenen Kriterien. Man hat auch schon mal so einen Vergleich gemacht, was also in der Wirkungsklasse in der angenommenen unterscheiden sie sich alle nicht so ganz großartig. Es gibt wohl Unterschiede in der Lagerungsfähigkeit. Also bei BioNTech soll wohl es so sein, dass man das schon ein bisschen kühler lagern muss, den Impfstoff. Bei AstraZeneca, die jetzt auch vor kurzem Erfolge gemeldet haben und dass sie auf dem Weg zum Zulassungsantrag sind, bei denen soll das halt ganz normal gelagert werden können im Kühlschrank, also jetzt ohne irgendwelche großartigen besonderen Voraussetzungen. Mhm. Und was jetzt allerdings spannend wird, ist, was heißt das eigentlich am Ende wirklich für die Bilanzen? AstraZeneca ist beispielsweise eine Firma, die hat schon im Vorfeld angekündigt, dass sie die Impfstoffdosen zum Selbstkostenpreis abgeben möchte. Also das heißt, nur ihre eigenen Produktionskosten eingespielt haben wollen. Firmen wie BioNTech, CureVac, Moderna können sich so einen Altruismus allerdings nicht leisten, weil das sind kleine Biotech-Firmen, die jetzt unwahrscheinlich viele Ressourcen in diese Entwicklung gesteckt haben und die müssen sich auch verdienen. Also da geht es nicht nur darum, ja, alles schön und Hauptsache, wir können jetzt unsere Angestellten bezahlen und die Ausgangsstoffe. Die müssen tatsächlich Gewinn machen, vor allen Dingen deshalb, weil natürlich der Markt hier, also die Aktienkurse, erheblich in Vorleistung gegangen sind. Und das wird dann letzten Endes im kommenden Jahr die spannende Frage: Wie können diese Fantasien, die es jetzt gibt, auch was die Erträge, also Umsätze und Erträge und Gewinne angeht, können diese Erwartungen überhaupt erfüllt werden? Denn natürlich sind alle Firmen in diesem Bereich so in einer gewissen Zwickmühle. Der Impfstoff ist politisch gefordert worden. Sie haben geliefert oder sind dabei zu liefern. Und jetzt geht es um die Frage: Welchen Preis kann ich dafür verlangen? Gehen sie zu hoch ran, werden sie meines Erachtens ganz schnell als Buhmann dastehen, der halt links liegen gelassen wird, weil es gibt ja halt auch Firmen, die halt, wie gesagt, nur zum Selbstkostenpreis liefern wollen. Andererseits, wie gesagt, gibt es eben auch Firmen wie BioNTech oder CureVac, die halt nicht zum Selbstkostenpreis abgeben müssen. Also da müssen jede Firma, die da jetzt in diesem Wettrennen mit dabei war und jetzt wirklich einen Impfstoff dann auch an den Markt bringt, muss sich halt fragen und auch fragen lassen, zu welchem Preis kann ich das verkaufen, kann ich liefern? Was bedeutet das für meine Nachfragesituation? Denn ich glaube, jetzt aktuell kaufen die Regierungen zwar alles auf, was nicht nied- und nagelfest ist, aber ich denke mal, spätestens im Viertel oder im halben Jahr will davon vielleicht gar keiner mehr was wissen. Wir hatten das ja damals schon mit Tamiflu, als diese Vogelgrippe war von, ich glaube, wer war das? Roche, die das hatte, wo dann händeringend danach gesucht wurde nach diesem Medikament und dann hatte Roche das und alle haben gesagt, ja, wir brauchen das dringend und noch mehr Dosen und Millionen und Abermillionen und am Ende war alles nur ein Strom-Wasserglas und Tamiflu war ein Ladenhüter. Und ich weiß nicht, ob da, also beim Corona-Impfstoff gehe ich mir jetzt mal nicht davon aus, weil ich denke schon, dass es hier international dazu kommen wird, dass man sozusagen freiwillig gezwungen wird, sich impfen zu lassen, zum Beispiel durch entsprechende Reisebeschränkungen etc. Aber das heißt ja trotzdem für die Firmen nicht, dass sie damit wirklich Geld verdienen können. Und das, glaube ich, jetzt wird sich dann in den nächsten Wochen und Monaten hier die Spreu vom Weizen trennen. Und ich glaube, solche Highflyer wie BioNTech oder CureVac, die oder Moderna, die werden unter Umständen ein ziemlich böses Erwachen bekommen. Deswegen bin ich eigentlich immer noch der Meinung, wenn man sich im Biotech-Medizinsektor investieren will, dann sollte man sich die Firmen raussuchen, die wirklich über eine breite Pipeline oder eine breite Produktpalette verfügen und nicht nur so eine vorerst One-Hit-Wonder.
Okay, dann möchte ich an der Stelle unter dieses Thema nämlich auch schon den Strich machen. Ein weiteres Thema, was du bereits heute in deiner Ansprache erwähnt hast, ich bin ja ein bisschen schockiert, du greifst mir hier alle Themen vor, die ich heute ansprechen wollte. Und zwar geht es um das Börsengeschehen an der Wall Street. Du hast es schon gesagt, heute und morgen ist die Börse dort teilweise, ja, geschlossen, würde ich schon fast sagen, weil in den USA Thanksgiving gefeiert wird. Hat das eigentlich irgendeine Auswirkung auf die Märkte oder vielleicht auf uns im deutschen Handel?
Naja, also natürlich trauen sich die anderen Börsianer nicht so richtig aus der Deckung. Man hat es auch an dem DAX jetzt gesehen. Und Auswirkungen in dem Sinne, dass, wie gesagt, die Handelsvolumen relativ dünn bleiben. Aber wie gesagt, wie ich schon eingangs erklärt habe, ich gehe mal davon aus, dass quasi die Amerikaner nach dem langen Thanksgiving-Wochenende frisch gestärkt, gut gefüttert mit Truthähnen wieder an den Markt kommen und wieder mit neuen Elan, und dass wir dann auch zum Beispiel in Deutschland dann eine Fortsetzung der positiven Börsentendenz sehen werden.
Ja, okay. Und zu guter Letzt noch mal ein ganz kurzer Blick auf die Rohstoffbörse. Ja. Gibt es da eigentlich was Neues? Wir hatten jetzt in den letzten Monaten relativ wenig gehört, so seit der Ölkrise, die wir da mal so zwischenzeitlich dieses Jahr auch hatten. Ist super viel übrigens dieses Jahr passiert, wenn man mal so rückblickt. Ja. Gibt es da eigentlich was Neues in dieser Hinsicht?
Ja, auch hier geht es aufwärts, sage ich mal so. Also die amerikanische Sorte WTI, Western Texas Immediate oder wie heißen, die haben den höchsten Stand seit 9 Monaten erreicht im Kurs, also über 46 Euro das Barrel. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass jetzt darüber spekuliert wird, dass die sogenannte OPEC Plus, also das Ölkartell OPEC plus noch einige weitere wichtige ölproduzierende Länder wie beispielsweise Russland, die bislang geltenden Förderbeschränkungen für Erdöl verlängern werden. Was am Ende dazu führen würde, dass die Verbraucher ihre Lagerbestände weiter abbauen könnten. Und da muss man dann auch wieder ein bisschen nach vorne denken, denn wenn es gelingt, die Lagerbestände abzubauen, dann werden wir irgendwann in eine Situation kommen, wo es sich wieder lohnt, zum Beispiel auf Termin sich mit Öl einzudecken oder überhaupt wieder Öl nachzukaufen. Und dann ist es einfach das ganz normale Marktgeschehen, Angebot und Nachfrage. Wenn die Nachfrage wieder dann steigen würde, dann zieht natürlich auch das Angebot dann langsam an und vor allen Dingen auch die Preise. Und das nimmt halt der Ölpreis jetzt schon ein Stück weit vorweg.
Wenn ich mal das Thema noch so ein bisschen weiter denke, erneuerbare Energien sind ja ein riesengroßes Thema aktuell. Wenn jetzt immer mehr Regierungen sagen, so wir setzen Strafzahlungen auf Ölheizungen oder andere fossile Brennstoffe, würde sich das dann auch auf den Rohstoffpreis auswirken?
Ja, also es ist halt wirklich so ein gewisses Austarieren. Natürlich wird oder gibt es halt ein gewisses politisches Commitment, dass man halt von fossilen Brennstoffen wegkommen will. Aber das ist natürlich von Land zu Land und von Region zu Region unterschiedlich. Man darf das, was wir hier zum Beispiel in Europa erleben, darf man nicht einfach fortschreiben in die dritte Welt oder in die Emerging Markets, wie es vielleicht ein bisschen besser heißt, oder in die Schwellenländer, und erst recht auch nicht nach Amerika, auch wenn jetzt der neue designierte Präsident angeblich der Umweltindustrie oder der Umweltlobby gnädiger gestimmt ist als sein Vorgänger. Die grundsätzliche Nachfrage nach Öl, denke ich mal, wird in den nächsten Jahren abnehmen. Das, glaube ich, steht fest, weil es halt durch verschiedene andere Energieträger, auch Kernenergie, einfach Kompensationsmöglichkeiten gibt. Aber ich glaube schon, dass wir diese massiven Verwerfungen, die wir im Ölmarkt hatten in den letzten Jahren, dass die jetzt sich wieder etwas normalisieren. Wie gesagt, die OPEC bzw. der erweiterte Kreis OPEC Plus hat hier notgedrungen, sag ich mal, Pragmatismus bewiesen, auch vernünftig. Er wird ja damit jetzt mit den wieder steigenden Preisen belohnt. Wir werden im nächsten Jahr wieder aktiv eine deutliche Zunahme der Wirtschaftsaktivitäten bekommen. Zumindest meine Prognose. Und das wird auch generell die Ölnachfrage anheizen. Man muss ja auch zum Beispiel immer bedenken, wir haben so viele Industriezweige unter Anwendung, zum Beispiel der Autoverkehr. Natürlich bestimmt Elektromobilität jetzt die Schlagzeilen, aber wenn man sich mal die Marktanteile anguckt, da ist noch lange nicht vorbei, dass da die Verbrennungsmotoren, also sprich Benziner oder Diesel, jetzt sozusagen auf dem Schrottplatz landen. Also das wird sicherlich noch ein paar Jahre dauern. Und in diesem Sinn würde ich sagen, ja, der Ölmarkt hat weiterhin Chancen, sich zu erholen. Allerdings die alten Rekordstände, glaube ich, die wird er nie wieder sehen. Und deswegen ist es auch richtig, dass Ölfirmen, Ölförderfirmen wie zum Beispiel BP oder Shell gut daran beraten sind, wenn sie jetzt, auch wenn es schon ein bisschen spät ist, sich aber massiv darum kümmern, von diesen fossilen Brennstoffen wegzukommen und sich halt jetzt in regenerative oder wie immer man diese neuen Energieformen nennen will, einzukaufen und sie auszubauen und entsprechende Projekte voranzutreiben. Das ist ein Anpassungs- oder Umgestaltungsprozess, der auch einige Jahre dauern wird und der natürlich auch sehr schmerzhaft ist. Vor allen Dingen auch deshalb, weil hier kann ja keine extreme Kehrtwende gemacht werden, weil man muss ja das normale operative Geschäft weiter am Laufen halten. Das heißt, man muss weiter Öl fördern, man muss weiter Gas fördern, man muss auch die entsprechenden Felder pflegen, hegen und vielleicht auch nach neuen Quellen suchen. Denn das allein kann das Geld bringen, um sozusagen in die Zukunft zu investieren, in erneuerbare Energieträger zu investieren. Und das wird dann halt, wie gesagt, ein Prozess werden, der wahrscheinlich 10, vielleicht auch 20 Jahre dauert, bis aus einer RWE, beziehungsweise nicht aus einer RWE, aber aus einer BP oder einer Shell halt ein grüner Konzern geworden ist. Und die spannende Frage wird halt sein, wie der Aktienmarkt, der Kapitalmarkt generell das begleiten wird. Denn auch hier haben wir natürlich auch von bilanzieller Seite große Herausforderungen. Diese Firmen haben hohe Schulden, die bislang aber nie ein Problem war, weil sie halt auch sehr hohe Einkommen hatten durch die ja stellenweise fast schon Monopolstellung, die es aber nicht mehr gibt. Und da werden wir halt letzten Endes wirklich zusehen müssen, dass hier wahrscheinlich die Bewertungsmaßstäbe sich verändern werden. Sicherlich nicht abrupt, aber schleichend. Wenn es den beteiligten Firmen gelingt, hier wirklich ein vernünftiges, langfristiges Konzept dem Markt zu präsentieren, glaube ich, dann werden sie auch diese Zwischenrallye, die sie jetzt gerade gemacht haben, die Aktien aufgrund des steigenden Ölpreises verstetigen können. Also in der Hinsicht sicherlich ganz interessant für die jeweilige individuelle Beobachtungsliste.
Okay, dann danke auch für diese Einschätzung.
Gerne.
In der letzten Folge unseres Jahres oder dieses Jahres, unseres Podcast-Jahres, wie man es auch immer ausdrücken möchte, wollen wir euch wieder in den Mittelpunkt stellen. Das heißt, wir hoffen und wünschen uns ganz, ganz viele Fragen von euch, die wir dann hier in der letzten Folge vor Weihnachten mit euch gerne besprechen möchten. Und schickt uns doch gerne eure Fragen zu, gerne auf Instagram, auf Papa Erklärer Börse oder Börse Global, beziehungsweise Börsenfakten. Ansonsten auch ganz gerne eine E-Mail an info@börse-global.de, Börse auch hier mit OE. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche und bleibt wie immer erfolgreich.
Bis dann, macht's gut, tschüss.